Rolle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kick-Ass Radios. Heute mit Till Schenk.
Danke dir.
Till, du bist bekannt als der Weltenwunder, der Moderator, der Sportler. Und ich möchte mit dir heute, ja, und jetzt als Moderator habe ich natürlich gleich ein Ding. Ich habe wieder mir jemanden als Gegenüber gesucht. Zuletzt war Kai als Moderator da.
Ja, siehst du.
Das hängt für mich die Latte hoch jetzt hier in einem guten Podcast mit dir.
Ja, ich versuche mich zurückzuhalten.
Lass uns mal reinstarten und moderieren. Ich glaube wirklich, die meisten Triathleten kennen dich als den Announcer an der Ziellinie.
Ja.
Das hast du jetzt 15 Jahre gemacht?
16.
16 Jahre. Ja. Und nimm uns mal mit, was hat für dich das ausgemacht, da zu stehen, diesen Job zu machen, mit der Leidenschaft, mit der Energie, die du ja, also du hast ja wirklich mehr, ich weiß nicht, 100 Ironman wahrscheinlich gemacht.
Ich habe es tatsächlich nie versucht hochzurechnen, aber es werden viele Rennen gewesen sein.
Ja, und also jeder, der weiß, wie intensiv es ist, auch so ein Rennen zu begleiten, also was passiert da mit einem, was macht das aus, welche Energie entsteht da?
Aber, also ich meine, das eine ist natürlich zum Start vom Job her einfach schon mal, dass ich auch nach 16 Jahren noch immer dastehe und denke so, boah, ich werde fürs Reden bezahlt. Das ist schon echt Traumjob. Also das wahnsinnig zu schätzen weiß und einfach viel Spaß daran. Es ist der Job, den ich als Teenager immer machen wollte, wo dann konservative Eltern im Weg standen. Junge lernen erstmal einen anständigen Job, aber irgendwann war halt doch so der Drive da wieder da. Ja, und wenn du einfach so ein Rennen morgen dir anschaust, also ich habe mich gerade mit Hadi Töne, viele kennen den auch, unterhalten, gestern im Flieger tatsächlich, Frankfurt zum Beispiel, ist halt so ein Paradebeispiel. Ne? Natürlich ist das C auch irgendwie wie die Athleten um 3.30 Uhr aufzustehen, aber dann stehst du da am Langener Waldsee und die Sonne geht auf und die Stimmung, du spürst dieses Knistern der Athleten und gerade dadurch, dass ich es halt auch selber mal gemacht habe, weiß ich, wie sich das anfühlt und das ist schon ein richtig cooles Gefühl. Und dann ist es ein langer Tag, aber mit den Highlights, die von den Athleten kommen, kommt halt auch immer die Energie wieder mit. Also dadurch, dass man die Athleten irgendwann kennenlernt, fieberst du auf der Strecke schon mit. Ja, so bei so einem Rennen wie Frankfurt, wo du zwei Radrunden hast, so erste Radrunde, wer liegt wo und schaust dir es genau an und plötzlich ist schon ein halber Tag irgendwie rum, dann gehen sie auf die Laufstrecke, dann hast du diese vier Laufrunden, immer wieder kommen sie vorbei. Das heißt, alleine vorne die Duelle an der Spitze und sowas, wo einfach andauernd was passiert, dann ist es ja schon, dann ist es 15 Uhr, 15.30 bis so, sagen wir mal so, die Top 10 der Frauen durch sind. So, und dann fängst du an, einfach mit den Athleten zu feiern und sowas. Und hinten raus, wenn wir müde werden oder wenn ich müde werde, dann hilft es halt wahnsinnig, von was von den Athleten zurückkommt. Weil das sind halt die wirklich, die das vielleicht einmal im Leben machen, die 14, 15 Stunden gekämpft haben und so weiter. Und das ist einfach irre, was die für eine Energie mit zurückbringen auf diese Finishline.
Ja. Total spannend, weil diese Seite kennen ja nur ganz, ganz wenige Leute. Beim Profiathleten hast du immer wieder Stimmen, die das irgendwie erzählen, ja. Und dass ihr, oder vielleicht kommen wir damit gleich dahin, nämlich du sagst, du hast den Sport selber gemacht, ja, und wie kommt man auf die Idee, Moderator, Announcer, was war die Kernidee des kleinen Tills, bevor er einen richtigen Beruf gelernt hat, das zu werden, oder hast du da ein Vorbild, dass du da so reingerutscht bist?
Als, keine Ahnung, ich hatte das schon immer als Kind und Teenager Bock drauf und habe alles mitgenommen, was es so gab, so von Vereinsfeiern, vom Turnverein, Musikverein, Schieß mich tot, über Abiball, so, ich erinnere mich an so Szenarien, wo, wenn meine Eltern so dressed up aus dem Haus zum Dinner gegangen sind, ich meine Mutter die Treppe runter moderiert habe, also irgendwie war das schon immer so ein bisschen da. Ich bin halt auch der klassische Jüngste von vier. Ne? Also ich bin so auf der Sonnenseite des Lebens die ersten 18 Jahre aufgewachsen und habe so mein Leben auch gelebt. Du, und dann da Hotelfach gelernt, damit ich was vermeintlich Anständiges hatte, was völlig unanständig war, weil ich ganz schnell in diese Concierge-Schiene reingerutscht bin und quer durch die Welt, New York, L.A. überall gearbeitet habe, aber viel mit der Filmbranche zu tun gehabt habe. Und dann habe ich die Moderationstrainings wieder mal aufgenommen und habe immer gedacht, ich mache so ein Steven Gätchen. So, ich habe jetzt die Kontakte in die Filmindustrie, ich mache Filmpremieren und so ein Kram und habe tatsächlich damals auch schon mit seiner Managerin gesprochen, als ein Kumpel von mir meinte, du, ich produziere die Rucksäcke für einen Triathlon in Spanien, die brauchen eine Englisch spricht und einen Sportkern, hast du nicht Lust? Und dann habe ich das gemacht und dann war Georg Mantik aus Rating da, der hat mich dann in Rot vorgestellt und dadurch bin ich über Jürgen Sessner, der hat damals den Livestream für ein Iron Man Lanzarote so ein Eigenregie gemacht und meinte, du nimm doch mal den Till, dass der moderiert. Dann habe ich das Ding moderiert und bin mit der Erfahrung einfach bei den Triathlon Awards, bei der Silverschneid am Ende des Jahres zu Kai Walter damals bei Iron Man gegangen, 2012, und habe gesagt, du Kai, du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Ich habe gerade meinen ersten Iron Man moderiert und ich finde, ich war auch ganz gut. Ich finde, ich sollte mehr davon machen. Und hat er gelacht und meinte, melde dich mal im März. Und dann hat er mir einen Job in Frankfurt in der Nestle Hot oder Power Zone auf der Laufstrecke gegeben und danach sofort für seine Rennen an der Finishline gebucht. Und dadurch ist das dann irgendwie so halt der Triathlon geworden. Also der Triathlon für sich war eigentlich nie so geplant. Das war einfach so reingefallen.
Aber du hast den Sport selber gemacht als Altersklassenathlet?
Minimalst. Also ich war selber, hätte ich keinen Sport machen sollen, angeblich laut der Ärzte, weil ich ganz schlimm verschleppt, pfeifisches Drüsenfieber, schlecht behandelt, 10 Jahre gar keinen Sport und sowas. Und hatte auch wirklich bis dahin nur so 1-2 kurze Triathlons, also Ort Kartensee in Hamburg, einen Sprint eingebaut. Ich habe, glaube ich, mal in so einem, wirklich so einem Michael Rehlert Gedächtnis-Outfit, oder eigentlich war das noch mehr so ein Faisal-Sultan-Gedächtnis-Outfit, habe ich mal den damals noch Holsten City Man in Hamburg 2005 gemacht, ja, als in Hamburg noch alles grün war. Aber diese im Triathlon dann anfangen, fiel eben damit zusammen, dass Ärzte mir gesagt haben, ich mache nie wieder Sport, und ich gesagt habe, nee, glaube ich euch nicht, und ich beweise es euch, indem ich einen Ironman mache. Und das fiel ins selbe Jahr. Das war eigentlich ganz spannend.
Jetzt ist es spannend, weil Ärzte verleiht sind manchmal immer wieder mal so Aussagen vielleicht. Ich habe auch schon Orthopäden gesehen, der Laura das Gehen nur empfohlen hat.
Ja, also Sportuni Freiburg hat ganz klar gesagt vor meinem ersten Marathon, nee, mit den Knien, Marathon geht nicht.
Ja. Also ich finde das enorm spannend, weil du hast einen eigenen Job dir gebaut und eine Leidenschaft da auch zum Beruf gemacht dabei. Und ich finde es eigentlich kein Zufall, dass du im Triathlon gelandet bist, weil tatsächlich der Triathlon ja einfach die Besonderheit hat mit diesem großen Reservoir an Altersklassenathleten, die dabei sind und den Sport damit halt prädestiniert dazu machen, dass man sich auch daraus so da hineinarbeitet, weil er nicht so unnahbar ist, wie eine Moderation ist ja quasi unter den Leuten. Also du mischst dich da direkt unter das Volk dabei.
Ja, also das ist das eine, du bist halt wirklich Teil des Ganzen. Das ist schon echt irre in dem Sport. Und das andere, es war einfach eine gute Zeit, weil was ich überhaupt nicht wusste, also dieses erste Mal, komm, du kriegst eine Chance und wurdest, da hattest du weltweit vielleicht 4-5 Leute, die großen Rennen gemacht haben. Und viele von denen waren auch schon so ein, sagen wir mal, längeren Business und ein bisschen faul und haben sich eher auf den alten Lorbeeren ausgeruht. Und allein der Fakt, dass ich Hausaufgaben gemacht habe und mit den Athleten geredet habe und sowas, hat ausreichend Unterschied gemacht, dass es dann doch relativ schnell zu einem Business geworden ist. Ja, aber genau wie du sagst, es ist halt, du bist halt Teil dieser Maschine. Ich glaube, man kann sich dem auch nicht entziehen. Ich kenne keinen Triathlon-Moderator, der keinen Triathlon gemacht hat. Also es macht für mich auch gar keinen Sinn, irgendeinen Sport oder sowas zu moderieren, egal welchen, ohne es mal in irgendeiner Form versucht zu haben. Weil egal wie viel, also bis ich meinen ersten Ironman machen konnte oder meine erste Langdistanz, habe ich dann schon 4 Jahre Triathlon moderiert und habe gedacht, ey, ich habe so viel Erfahrung, hier schon jemand halten, ich verstehe es ja voll. Nee, das war dann was ganz, ganz, ganz anderes von da an, nachdem ich meine erste Langdistanz-Finishline gesehen habe.
Vielleicht muss ich das auch irgendwann machen. Das habe ich noch nie gemacht.
Das hast du noch nie gemacht?
Nein.
What?
Von daher, aber ich kann das, glaube ich, nachfühlen, bis ich meine erste Langdistanz mache.
Ich lasse das nachher noch unterschreiben.
dass man aber tatsächlich ein Stück weit so ein Sensei-Tum braucht, also jemand, der schon mal da gewesen ist, um das zu moderieren.
Finde ich total. Also dieses, gerade nochmal, was du ja auch vorhin schon angesprochen hast, diese Tage sind echt lang. Ne? Also wir sind länger da draußen als der letzte Athlet insgesamt. Ja. Also unser Tag ist noch länger. Und da brauchst du diese Erfahrung, dieses Mitfühlen kennen können, dieses, du brauchst meiner Meinung nach auch mal das Gefühl von einem richtig beschissenen Rennen irgendwie durchgekämpft zu haben. Also ich bin in Rot mal konsequent den ersten Halbmarathon komplett gegangen, weil Laufen undenkbar war, und habe mich dann nur vom Gewitter eigentlich zum Laufen überreden lassen hinten raus. Und das brauchst du auch, um einfach zu wissen, ich sage immer, dieses Gefühl zu kennen, egal wie groß der Schmerz ist, solange du gesund bist, tut Aufgeben wesentlich länger weh.
Ja.
Und das Wissen einfach, dieses Gefühl, du kommst auf die Ziellinie und es ist völlig egal, was 14 Stunden, 15 Stunden vorher war, es ist genial. Ja. Alle Schmerzen gehen weg, es ist einfach ein irres Gefühl und das muss man mal gefühlt haben.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Jetzt ist aber die wichtige Frage, du moderierst auch andere Sportarten.
Ja.
Wann bist du deinen ersten Mountainbike-Weltcup gefahren?
Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich bin nicht Mountainbike-Weltcup gefahren, das ist richtig, aber ich finde, ich habe einen sehr schönen Einstieg ins Mountainbiken gehabt. Und zwar habe ich mit dem Mountainbiken eigentlich mal angefangen beim Mountainbike-Testival vom Mountainbike-Magazin in Brixen. Und das war damals ganz einfach. Da sind dann die Aussteller hingegangen. Also es funktioniert so, dass da Zuschauer kommen, Gäste kommen, leihen sich Räder, fahren auf den Berg und haben Spaß. So, und dann stehen die ganzen Aussteller da rum. Und in der Regel, du kennst das so, Scott und so weiter, die Marketing-Jungs, die haben das schon richtig drauf. Die wissen, was sie tun. Und dann war so, ja, Till, du kommst mit. Hier ist ein Vollvisier-Helm, hier ist ein Rad. Und ich sage, ja, aber noch nie gemacht. Und das war dann also schon Freeriding, was wir gemacht haben. Das hatte nichts mehr mit Cross-Country zu tun. Gondel rauf und dann gib ihm mit Sprüngen ein. Und die Ansage war einfach, fahr hinter uns und wenn wir uns bewegen, bewegst du in dieselbe Richtung. Dann klappt das schon. Und es war eine sehr, sehr coole, sehr, sehr schmerzhafte, sehr schnelle Lernphase. Das heißt, ich habe zumindest ein Gefühl dafür, wie das ist, mit Vollgas im Berg runterzugehen, auf richtig ranzigen Terrain und so. Und ich kann zumindest für mich auch hier wieder behaupten, ich habe halt zumindest solche Sachen wie Cape Epic und sowas schon gemacht, wenn auch nicht Nein. vorne in der Spitze mit.
Trotzdem auch das wieder mega cool. Ich versteige mich dazu, seitdem du das machst, ist da ein frischer Wind reingekommen, das zu sagen, weil du hast im Prinzip, das mag jetzt im Radsport ein bisschen auf die Füße treten, aber der Radsport ist so ein bisschen konservativer und zurückgeblieben und der Triathlon hatte nur Ruf, sehr gerne vorne wegzugehen. Also das heißt, so Typen wie du sind dann halt erstmal vom Triathlon angezogen, bist aber dann ins Mountainbiken gekommen, was ich wiederum sehr schön finde, denn das ist meine Lieblingssportart, das Mountainbiken. Und du hast die deutsche Moderation des Mountainbike-Weltcups auf ein neues Level gehoben. Nimm mal Menschen mit da rein, was die Faszination von XC-Fahren ist, weil ich finde, das ist eine der Sportarten, die hypt gerade so gar nicht. Ja.
Was ich gar nicht verstehe.
Ja, genau. Und ich auch nicht. Ja. So, dafür will alle Welt Gravel fahren mit einem Fahrrad, was ungefedert ist im Gelände und so. Ja, also ich kann dieses Radreisen total verstehen, ja. So wie ein Trekkingrad und wie man früher damit unterwegs war. Und das ist irgendwie so Nostalgie vielleicht. Aber für mich, Philipp, ist XCO wirklich so wie die Mutter des Geländeradsports oder oder auch die Königsdisziplin. Also wenn ich ich habe auch höchsten Respekt für Downhiller und so weiter. Also das finde ich auch mega cool. Aber die Sportart hat was mich richtig kickt. Dieses Zusammenspiel aus Ausdauer und Koordination da drin. Was ist das, was bei dir sagt, hey, das moderiere ich und ich finde es total cool. Du hast auf einmal auch Wissen über den Deutschen auf Platz 34 mit reingebracht und trotzdem aus diesem, sag ich mal, Esprit aus dem Moderieren aus dem Triathlon mit in die Livestreams. Und du hast dort ja nicht die Crowd, die hinten dran steht, wie du es im Triathlon hast.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also erstmal danke dir. Ich musste sehr schmunzeln, während du das sagst. Und auf die Gefahr hin, dass es jetzt wieder Ärger hinterher gibt, sage ich das jetzt trotzdem. Es ist sehr, sehr, sehr witzig, was du sagst, weil was ich so hinter den Kulissen mitbekommen habe, kommt regelmäßig die Beschwerde der älteren Kollegen rein. Das, was Christian Lichtenberg und ich da Mountainbike Weltcup macht, das sei jetzt aber nicht so der Radsport-Style. Also es sei nicht in Ordnung, was wir da machen. Weil genau dieser frische Wind ist jetzt noch nicht so bei jedem Kollegen gefragt, aber Feedback insgesamt ist super. Ich kann noch gar nicht anders, weil nochmal, also das ist ja Mountainbike, viele Parallelen für mich zum Triathlon auch. Also das Thema ist halt auch, ich investiere ganz, ganz viel Zeit da rein, mit Athleten zu netzwerken, mit den Teams zu netzwerken, Informationen zu sammeln. Und mit allem, was du da investierst, kommst du denen halt auch näher und fieberst noch mehr mit in der ganzen Geschichte. So, das andere ist, dadurch, dass ich Mountainbike gemacht habe, dadurch, dass ich großes Glück hatte, dadurch so an dieselbe Skill-Trainerin zum Beispiel zu kommen, wie Annika Lang war, bevor sie ihre ganzen Cape Epic-Siege geholt hat und sowas, ist halt auch noch ein Verständnis dafür, da was die technisch abliefern unter schlechten Bedingungen allem, sondern hast du ein Format, in dem sie einfach eine Stunde 20 lang knallt, wo du in den seltensten Fällen nur einen Führenden hast. Das ist klar, du hast immer mal so deine Seasons gehabt, wo eine Luana LeCompte irgendwie alles dominiert hat, vorne weg und so weiter. Aber in der Regel hast du halt immer Wahnsinnsduelle. Es geht immer hin und her. Selbst letztes Jahr bei den Männern als Specialized so dominiert hat, war es trotzdem immer die Taktik hinten raus aus dem Ziel sprint. Wer attackiert wie? Kriegst du eine frühe Attacke? Kriegst du in der 9. Runde eine Attacke? Die Wetterbedingungen und so weiter. Es fließen so viele Elemente ein und es ist eigentlich nonstop Action. Also das coole am Mountainbike-Weltcup ist, es sind immer, wir haben viel, viel mehr technische Informationen, als wir eigentlich Zeit haben, was einzubauen, weil es gerade nicht so spannend wäre. Und das ist halt was, was absolut genial ist. Und das ist, was du sagst, das sind unglaubliche sportliche Maschinen, die da auf den Rädern hocken. Die Technik, das Development im Mountainbike finde ich total spannend, was alles passiert, weil es wieder was viel, viel filigraneres ist als zum Beispiel Sachen, die im Triathlon probiert werden. Ja, da stellt ihr dann halt mal irgendwie so Diamond ein Superbike hin, wo du denkst, da kannst du einziehen in das Ding. Aber im Mountainbike sind halt, also die Dinger sehen immer noch aus wie Mountainbikes, aber überall wird dran getüftelt und dann wieder Lenkwinkel und solche Geschichten. Und dann eben diese technischen Fähigkeiten, die du dazu brauchst. Und dann brauchst du auch noch ein taktisches Gefühl.
Total. Also,
da kommt so viel zusammen, es ist wahnsinnig faszinierend.
Genau, und nicht derjenige, der den krassesten Bums hat, gewinnt immer das Rennen, sondern derjenige, der, also wie du es bei Specialized letztes Jahr mehrfach gesehen hast, da hat ja jemand gewonnen hier und da, der vielleicht nicht unbedingt den besten Motor hat, aber wirklich unwiderstehlich in die letzte Minute des Rennens reingeht. Genau. Und also mich catcht das auch total und mir tut es aber so ein bisschen in der Seele weh, dass der Mountainbike, wie das Mountainbiken, also in Deutschland ist es wirklich ja ganz grauenhaft, yeah, wenn ich das so sagen kann, ja. Also so eine deutsche Meisterschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder so, habe ich mir ein paar Mal gegeben. Aber ist irgendwie also auch so ein Flatterband und irgendwie eine Pommes rot-weiß daneben und dann war es das. Das ist irgendwie ein bisschen morbide. Und die andere Seite ist halt, also der Schweiz hypt das ja total.
Ja, ja.
Und natürlich ist der Schweizer Volksheilige Nino Schurter, da hat es über Jahre geprägt und trotzdem ist es, also ja, man könnte jetzt sagen, zum deutschen Gelände passt auch Gravel besser als in die Schweiz passt halt das Mountainbiken. Aber die Faszination und ich finde, eigentlich ist das Mountainbiken, also klar, 90 Minuten Vollgas und in dem Gelände, in dem die das machen, ist schwer nachvollziehbar für jemanden. Und auf der anderen Seite kann jeder mit dem Bike in den Wald gehen und hast halt irgendwie diese beiden Komponenten. Das ist eigentlich damit auch wieder eine Volkssportart. Und für mich die Königsdisziplin da drin. Und also du machst auf jeden Fall einen riesen Job, das anderen Menschen näher zu bringen. Ja.
Okay. Und es wäre schön, wenn wir in Deutschland nachziehen würden. Also ich sehe halt ein Riesenproblem damit, dass nicht mal, dass uns das Terrain fehlt und so weiter. Wenn du anschaust, so ein bisschen, wer so nachkommt und sowas, selbst Schwarzwald ist gar nicht so schlecht als Nachwuchsgebiet und so weiter. Nur solange wir halt in Deutschland immer mit unseren Regeln rummachen und Waldwege müssen so breit sein und hier darfst du nicht runter, dann geh doch mal nach Tirol, geh doch mal nach Brixen, geh doch mal in die Schweiz. So, da hast du dann 6 Trails, die den Berg runtergehen und dann 3 steht dran für Mountainbiker und dann 3 steht dran für Wanderer. So, und dann werden, wenn die eingeführt werden, wird unten ein Offizieller mit einer Kasse hingestellt und jeder Mountainbiker, der sich daneben benimmt, weil er einen falschen Trail genommen hat, der bezahlt und dann ist der Lerneffekt ganz schnell da und plötzlich geht das. Die Wanderer gehen ihren Weg rauf, die Mountainbiker ihren Trail runter und alle haben Spaß.
Ja. Und ich finde das auch tatsächlich nicht so schwer und also fände ich mega cool, weil es halt auch einfach so ein Sensationssportart ist und vielleicht da als Beispiel, der Mountainbike-Sport ist bis heute, also im Gravel war letztes Jahr der hippeste Reifen Mountainbike-Reifen, den die gefahren sind, weil der im Biken entwickelt wurde.
Guck dir doch mal an, was hat jetzt Conti wieder rausgebracht? Dugnetal. Kommt aus dem Mountainbiken, machen wir jetzt als 50er.
Genau. Also, bei Schwalbe war es der Thunderbird, der immer drin war.
Genau.
Oder jetzt die Radialreifen, die kommen auch aus dem XC.
Ja.
Nicht, dass ich irgendjemand wehtue, die Radial, ob sie vielleicht auch aus dem Downhill kommen, das weiß ich nicht mit absoluter Sicherheit, aber trotzdem ist das eine Innovation, wegen jeder, der es auf dem Bike gefahren ist, ist eine Sensation, das zu machen. Am Wochenende kommentierst du Leogang. Bist du nächste Woche auch in Lenzerheide?
Ich bin tatsächlich leider nicht. Ich verpasse Lenzerheide, weil Hyrox-WM ist.
Okay.
Das ist eine ganze Woche da. Mhm. Genau, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Leogang jetzt auch noch runterfahre. Mhm. Aber es ist etwas schwieriger geworden alles. Mit der Übernahme von Eurosport und so. Es ist halt jetzt einfach, wird alles immer größer und die Wege werden länger, so spontan vor Ort mal aufschlagen, ist nicht mehr. Und es steht ja am Wochenende auch schon wieder Erding-Triathlon an. Also es wäre jetzt viel hin und her gewesen.
Also machst du jetzt am Wochenende Erding-Triathlon und?
Ich verpasse leider den XCO. Ich mache einen XCC, okay, und Christian Lichtenberg macht einen XCO, weil dafür haben wir ein sehr schönes, wir haben so ein bisschen eine Klassenfahrt nach Erding mit Hadi Töne, Daniel Unger und ich. Also,
naja. Oh, ja. Also die Prominenz steht auf dem Moderatorenpult.
Wir werden jeden Einzelnen ins Ziel feiern, ja.
Mega cool. Du hast mir gerade schon einen Ball zugeworfen, Hyrox.
Ja.
Da ist bei mir die Faszination noch nicht ganz übergesprungen, das gebe ich zu. Ja. Ich habe das immer fairerweise als Fitness abgetan. Und Fitness ist für mich kein Sport. So, ich Athletiktraining ist ein Kernbestandteil meines Triathlon-Trainings. Ja. Ich nehme das aber als Vehikel, damit ich eine andere Performance erziele. Ja. So, jetzt sind Menschen nun mal kompetitiv und die meisten Menschen leben in Städten und deswegen erschließt sich mir auch aus dem Gym einen Wettkampf und so weiter zu machen. Ich war auch noch nie beim Hyrox. Ja. Das muss ich ändern dieses Jahr. Das steht auch auf meiner Liste.
Ich sehe schon, hinterher, ich mache das alles öffentlich. Ja. Philipp macht lange Distanz. Ich lasse dich nachher noch für ein Hyrox-Doppel mit mir unterschreiben. Ich sage, das wird ein richtig sportliches Jahr für dich dann.
Das Coole ist, ich bin wieder fitter. Also ich sehe mich nicht beim Ironman. Vielleicht beim Hyrox. Das boomt ja wirklich wie verrückt. Das ist unglaublich. Ich glaube, die Firma macht inzwischen 250, 300 Millionen Umsatz. Hyrox.
Ich weiß es nicht genau, aber also die Zahlen sind irre. Also,
ich habe
jetzt durch 100 Millionen Teilnehmer gerade durchgegangen oder sowas, seitdem es den Sport gibt.
Dann ist es noch mehr Umsatz, aber nein, ich glaube zwischen 250 und 300 Millionen, meine ich auf einem Ohr mal gehört zu haben. Was ist die Faszination von Hyrox, wenn ich die anderen beiden Sportarten, nimm uns doch da mal mit. Du bist in den Hallen, du hast das gerochen, gefühlt. Was passiert da?
Boah, jetzt sabotiere ich mich natürlich hier ein bisschen selber, ne? Ich bin da auch ganz ehrlich, bin jetzt einfach offen, erkläre gleich, warum der Sport sehr, sehr geil ist, aber natürlich, wenn du aus dem Mountainbiken, aus dem Triathlon und so weiter kommst, also sagen wir mal so, ich habe auch einen stärkeren Hyrox-Fokus in dem, was ich selber mache im Winter, als den im Sommer habe, weil sobald die Sonne draußen durch die Blätter scheint, ist es für mich sehr schwer, irgendwo drinnen Sport zu machen. Aber eigentlich müsste Hyrox für dich als Coach der absolute Traum sein, weil, und das ist eben, wenn du dir mal so anguckst, wer mittlerweile alles mitmacht, das ist irre. Das ist im Endeffekt mache ich einfach das ganze Jahr jetzt mit Triathleten. Mhm. Weil die kommen jetzt einfach im Winter zum Hyrox, weil sie wissen irgendwie alle, Krafttraining sollte ich machen, sagt mir mein Coach auch immer, aber so Bock habe ich nicht. Und jetzt können sie halt Krafttraining mit einer Zielsetzung machen. Das ist echt ganz, also es ist irre, wie viele Triathleten da mittlerweile unterwegs sind. Das Faszinierende ist einfach für jeden, der auch nur halbwegs ambitioniert ist, sind zwei Dinge, die reinfließen. Es sind Übungen, die mit ein bisschen Training jeder machen kann. Das haben die schon echt fuchsig gemacht. Also die haben halt ganz bewusst so Sachen wie Klimmzüge und sowas rausgelassen, was andere probieren, weil ist halt einfach nicht so. Und irgendwie, dann hast du Doppel und Relay, wenn du alleine nicht irgendwie Wallballs hinkriegst. Das andere ist, wenn du auch nur minimal ambitioniert bist, kannst du das Ding, das ist wie Golf spielen. Jedes Mal, wenn du rausgehst, denkst du an 20 Sachen, die du hättest besser machen können, egal wie gut du bist in dem Sport. Das heißt, das ist einfach, da ist ein wahnsinniges Suchtpotenzial hinten dran.
Und die Wettkämpfe an sich, weil das, also es ist ja kein Naturerleben, es ist irgendwie so gegen diese Maschine und
Was ist halt dieses, also weshalb ich tatsächlich auch jetzt wesentlich mehr von den Dingern gemacht habe, als ich mir das irgendwie hätte vorstellen können, ist, das ist der komplette Kontrast zu dem, was ich ansonsten sportlich mache. Also ich hau halt nie so richtig, neulich gesagt, mehr aufs Maul. Und da geht es gar nicht anders. Du musst es schon mal im Training machen und spätestens im Wettkampf. Also spätestens, wenn du aus dem ersten von 8 Workouts raus bist, nach dem G-Erg, dann ist der Puls durch die Decke. Laufen macht erstmal eigentlich keinen normalen Spaß mehr und du musst dich zwingen. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele, das ist diese Faszination. Du bist innerhalb von einer Stunde so häufig damit beschäftigt, dich selber zu überreden, durchzuziehen und so. Das macht schon viel aus. Und das andere, was, glaube ich, für ganz, ganz viele ausmacht, ist, es ist der erste Sport, bei dem ich in der Form diese Massen-Community wieder sehe, die man im Triathlon gesehen hat. Dieses Leute miteinander, Athleten kommen mit in der Halle an die Strecke, feuern dich an, wissen genau, wo du gerade durchgehst, warten vielleicht auf ihr Rennen am Nachmittag und so weiter. Es ist wie Triathlon in den Anfangsjahren, man hilft sich noch gegenseitig und sowas. Es ist überhaupt nicht so dieses große Neidpotenzial da und solche Geschichten. Und das hilft, glaube ich, auch noch extrem. Das kenne ich aus vielen Sportarten, die jung waren. Es ist nochmal ein anderes Community-Gefühl momentan da.
Ja, von der Länge ist es dann wie ein Sprint-Triathlon.
Ja, ja.
Also High Rocks kriegst du mich eher rein als in den Ironman. Weil, also Sprint-Triathlon kommt immer ganz...
Ja, bei
war mein Steckenpferd.
Ja, und als Doppel ist das ja gar nicht so schwer. Ja. Karlsruhe ist... Also eigentlich gibt es gar keine Ausrede. Karlsruhe kannst du zu Hause wohnen. Ja, kannst du... Also ist ja easy.
Ja, ja. Nein, es gibt auch keine Ausrede. Und auch vor allem, wenn man dann so reinsteckt sich in ein Thema und eigentlich keine Ahnung hat. Aber ich... Also trotzdem, ich finde es... Aus irgendeinem Grund, weißt du, aus irgendeinem Grund ist das, wenn ich in die Natur gehe, irgendwas, so ein Sportelement fehlt mir da. Vielleicht ist es auch der Spießer in mir, der das so fühlt, aber.
Ich glaube, dass ich bin wieder auch da voll an dem Punkt von, ich fände High Rocks, glaube ich, gar nicht so cool, wie ich es fände, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Also, ich verstehe deine Punkte voll. Im Erstargument würde ich auch sagen, ja, aber nee, da gibt's doch eine Menge andere Sachen, die ich zuerst machen will. Und seit dem ersten Mal machen, denke ich mir so, oh, ja, jetzt will ich schneller werden.
Gut. Ja. Wir machen einen kleinen Themenswitch.
Oha.
Ja. Noch mehr als mit deiner Moderation hast du mich fasziniert, Teil mit deiner Instagram-Journey, aber dann auch mit Erzählungen von deinem Westafrika-Trip.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser Westafrika-Trip dich auch irgendwie verändert hat in ganz vielerlei Hinsicht, weil du so lange weg warst von allem, was wir als normal empfinden, plus die Erlebnisse da so weg von dem cozy Mitteleuropa waren, dass das Radfahren, und das ist auch das, also wo ich irgendwie so auch im Sport, also das wirklich verändernd war, und das ist Radfahren, und damit warst du auch einer, nicht einer der allerersten, aber weit vorne, sagen wir mal Gravel und...
Es war schon, bevor es cool war.
Genau.
Ja.
Und da haben sich schon ein paar Freaks auf die Reise gemacht, genau. Aber du warst auch einer der Freaks, die da halt auch wirklich sich auf diese Route begeben haben. Kannst du uns oder uns Zuhörer mal, die Zuhörer mal mit auf diese Reise nehmen, weil ich finde das unheimlich spannend. Ich finde, das ist zwischen Sport treiben, Abenteuer, komplettes Komfortzone verlassen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Und warst du dir vorneweg irgendwie in Ansätzen bewusst, was du tust?
Nee.
Okay, wahrscheinlich ist das auch gut so gewesen.
Ja.
Okay, also wie bist du da hingekommen? Wie ist diese Idee gewachsen?
Also zwischen der Idee bis... Ich bin in Marokko aus dem Flieger gestiegen, lagen, ich glaube, 12 Tage und mal kurz noch, ich habe zu der Zeit in Girona gelebt, mal kurz in Schwarzwald hoch zu meinen Eltern Weihnachten und dann war ich, glaube ich, 2 Tage nach Weihnachten war ich da drüben.
Impfungen, Malaria-Prophylaxe und ähnliches?
Ich habe tatsächlich, soweit es ging in der Zeit, ein bisschen Hausaufgaben gemacht und habe mich entschieden für, ich wusste ja gar nicht, wie weit meine Reise geht. Ich hätte niemals gedacht, dass die bis Gambia runtergeht. Zeitpunkt. Und dann habe ich entschieden, also so Marokko, Mauretanien, alles. Notfalltabletten, ja, aber diese Belastung der Malaria-Impfung, für wie gering das Risiko da ist, lassen wir. Stattdessen vergessen wir einmal das Thema natürliche Mückenabwehr und nehmen schön die Chemiekeule mit. Das war auch gut so an vielen Abenden, ja, ganz klar. Die Idee war relativ einfach. Ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen getrieben, immer wieder was Neues zu finden, was wahrscheinlich auch daher rührt, dass ich eben gesagt bekommen habe, hey, du machst nie wieder Sport. Und aus diesem, du machst nie wieder Sport, ist ein olympischer Triathlon geworden, dann mein Beweis an die Ärzte, hier ist der Ironman, habe ihn gemacht. Dann war das irgendwann so, ich weiß nicht, dann kam Cape Epic mit 8 Tage Mountainbike-Rennen, dann kam Ultra Gravel Races und dann habe ich einen Kumpel überredet, dass ich nochmal mit ihm Ironman mache. Und dann bin ich eben kurz vor Weihnachten in Girona auf meinem Rad gesessen, hatte im November Marokko 73 moderiert und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe jetzt einfach monatelang gerade noch keine Arbeit gebucht und ich fahre im Kreis, um auf was zu trainieren, was ich jetzt schon 5-mal gemacht habe. Und dann habe ich gedacht so, und ich hatte überhaupt keine Zeit, mir die Wüste anzugucken. Und die soll ja so schön sein. Da habe ich mir überlegt, Mensch, weißt du was? Ich könnte ja nach Marrakesch fliegen und dann an die Wüste radeln. Müsste von der Zeit her reichen. Naja, dann waren aber noch 50 Kilometer übrig auf der Radfahrt und dann werden die Ideen ja immer besser. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Hast keine Ahnung, ist ja auch egal, aber kannst ja auch eigentlich nach Marokko fliegen und einfach mal so weit fahren, wie es geht. Gucken, was passiert. Und dann habe ich einem Kumpel die Geschichte erzählt, sagte, du super, du bist ungefähr meine Größe, was hast du denn für Abmessungen auf dem Rad? Passt, ich habe ein Gravelbike hier rumstehen, das kann ich dir ausleihen. Ja, irgendwie so ein Stahlrad, habe überhaupt nicht dafür gemacht. Ich war da neulich nochmal wieder drauf, ich habe keine Ahnung, wie ich das durch Afrika gefahren bin. Das war so sportlich zusammengeschnitten, das Ding. Und dann habe ich gegoogelt, also es war wirklich unwissend. Ich habe gegoogelt, hey, Bikepacking-Taschen, was braucht man denn? Ah ja, Abitur, cool, fahren viele, nehme ich. Habe mir so mein Zeug zusammengebastelt und habe dann auf Social Media gesagt, du, ich mache den Trip, habe total Bock. Und hat mich einer angeschrieben und meinte, kann ich mitkommen? Also, klar, wieso nicht? Ich habe ja auch keine Ahnung, was passiert. Lass mal zusammen rübergehen. Habe aber gesagt, hey, pass mal auf, ich möchte schon daraus auch Sport machen. Und das war dann, das hat dann nicht ganz so sportlich in das Ding reingestartet, weil natürlich auch Magenprobleme da drüben immer ein Riesenthema sind. Aber ein Punkt, der mich einfach wahnsinnig halt fasziniert hat, also weshalb das ist, ich bin sowas von verwöhnte Mittelklasse aufgewachsen. Also am Fuße vom Schwarzwald und also ich bin wirklich so alles, was man als engstirniger Mensch als normal bezeichnen würde, so ist mein Leben gewesen zum Aufwachsen. Und ich wollte einfach mal wissen, wie verwöhnt ich bin, ob ich das überhaupt kann, dieses mich da auch drauf einlassen. Und habe dann gesagt, aber wenn, dann will ich das auch richtig. Dann will ich in der Wüste schlafen, ich will diese Sternenhimmel sehen, ich will essen, was passiert, dafür gibt's Magentabletten und so weiter. Da sind wir rein in dieses Ding. Und es war einfach unglaublich, dieses Mitbekommen, wie du diese Ängste, die du als Europäer vor fremden Kulturen aufbaust und sowas, ne, das ist so irgendwie in so einen Ort gekommen und dann so, spät abends, so mal guckt, ey, ist es hier safe, irgendwie ein Zelt aufzuschlagen, seien sie ja hier auf jeden Fall safer als da draußen in der Natur. Und wir aber trotzdem so, fremde Menschen, ja, wir riskieren es draußen in der Natur und dann schläfst du so diese erste Nacht mit einem Auge offen und jedes Geräusch schreckt dich auf und so. Und das Geile war so nach, die zweite Nacht einfach schon so zerstört gewesen. Es war alles egal. Also einfach so müde, wir müssen schlafen. Und von da an war nur noch reiner Genuss. Also harter Genuss. Mein Kumpel hat sich schnell den Magen kaputt gemacht. Deswegen wurden aus den gewünschten 200 Kilometer am Tag eher so 110 um den Dreh. Und nach 10 Tagen war dann für ihn in Dakla auch Schluss. Und dann ist für mich das Abenteuer so richtig, richtig losgegangen. Also wirklich von da an habe ich mich als Mensch verändert und hat sich der Trip auch nochmal verändert, weil ich es halt jetzt genauso wahrnehmen konnte, wie ich wollte. Ich muss mich auf niemand anders mehr einstellen in irgendeiner Form. Und es ist direkt losgegangen mit Dakla. Dakla ist, Surfer werden das noch kennen. Ja, ist ein Surferparadies. Dementsprechend aber auch gegen Wind zum Rausfahren. Also machst halt die ersten 45 Kilometer bei so einem Elberschnitt. Und am Ende gibt es eine Tankstelle. Und ich wollte irgendwas einkaufen und da saß gerade halt der Tankstellenmitarbeiter da über so einem Teller Reis und Hühnchen und meinte, setz dich dazu und iss. Und dann sitzt du da als verwöhnter Europäer, irgendwie 4 Stunden in dein Rad reingeschwitzt und so weiter. Und da sitzt einer mit dreckigen Händen, mit Reis und Hühnchen da und stopft sich mit den Händen das so in den Mund und was nicht reingeht, fällt halt so halb aus Mund und halb in den Händen wieder auf den Teller runter. Und du denkst nur, geil, let's go. Mega, so machen wir das jetzt. Und das war halt so der richtige Einstieg. Und von da an war das einfach völlig irre, diese Kultur zu erleben, diese Armut, dieses Überraschtwerden.
Ich muss da einmal reinfragen, weil also ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich war zwar schon 2-mal in Afrika, aber von dieser Exponiertheit habe ich die einzige Erfahrung, die bei mir in eine ähnliche Richtung geht, ist selbstständig Bergsteigen gehen. Mhm. Und wenn du das mit Freunden machst, hast du immer jemanden, mit dem du sprechen kannst. Mhm. So, jetzt habe ich aber eben auch den einen oder anderen Berg dann 4000 Mal selber auf Skiern alleine gemacht. Das heißt, du musst dir die Lawinensituation ein bisschen besser anschauen, du musst dir verschiedene Sachen besser anschauen und dieses Alleine sein im Gespräch mit sich selbst, ja, das stelle ich mir da, weil das, also jetzt in meinem Fall endet das ja relativ schnell. Mhm. Ja. Und wenn ich Sorge habe, dann ziehe ich die Felle runter und bin in Windeseile wieder sozusagen safe.
Ja. Ja.
Bei dir ist das so, du bist da eingestiegen und das sind ja einige Tagesreisen unter Umständen dazwischen, bis man wieder
so richtig
Boden unter den Füßen hat sozusagen.
Ja.
Ja. Was macht das? Also weil das hat, also mich, dieses Alleine-Ding, das hat mich schon bewegt und das hat eigentlich richtig gemerkt, wie meine die Wahrnehmung ist wie so bam angegangen. Ja.
Du kriegst viel mehr mit.
Ultra krass, das finde ich schon, also das ist ja nur dieses Kindergeburtstag-Skitour-Ding da alleine,
Ja, aber trotzdem.
Genau, aber du schärfst deine Sinne und kannst du das noch mal ein bisschen weiter ausführen, weil ich habe das bei mir schon als extrem intensiv und ich kann mir das andere von dir fast nicht vorstellen, ja.
Das Gute ist, dass ich schon immer ganz gut da drin war, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Von daher war da nicht irgendwie jemals Einsamkeit oder sowas. Und es ist schon so, du siehst über den Tag schon auch Menschen und sowas. So ist es nicht. Aber dieses anders wahrnehmen, also es ist halt eine totale Faszination, wirklich nur über dich, über den Moment, über das, was um dich rum passiert, nachzudenken, das wahrzunehmen, und zwar über Tage hinweg. Das heißt, es interessiert die E-Mail nicht mehr, es interessiert das Handy nicht mehr. Du bist in einer Welt, die so anders ist als Europa, und du merkst es, all deine Probleme, fast alle, sind so unwichtig. Du siehst diese Armut, diese Lebensbedingungen da drüben und so weiter, und all das verändert die Wahrnehmung total. Und es ist irgendwie, das ist wie wach, also so richtig wach sein, so auffällig wach sein. Das ist so, ich habe das mal im Selbstversuch gemacht. Ich glaube, das nächste, was rankommt, ich habe mal einen Monat lang knallhart wirklich auf alles so weit zukriege, wie es geht, verzichtet, mit Weizen raus und allem, und habe mir dann so eine richtige Zuckerbombe reingestellt, und dann, das war die nächsten 3 Stunden, war alles so bam, aufgerissen. So ein bisschen so in diese Richtung geht das ran, aber das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, und es fällt mir auch sehr schwer, Leuten verständlich zu machen, weil ich habe mehrfach Touren mit anderen Menschen gemacht und ich habe außer Jonas Deichmann noch niemanden gefunden, der in extremen Situationen tickt wie ich. Und das ist das zu genießen, die Herausforderung zu genießen, das Leiden plötzlich genießen zu können, weil es eine ganz andere Faszination, ein ganz anderes Erlebnis ist, das man irgendwie so überhaupt nicht kennt und aus der Komfortzone raus und eigentlich auch das ist, was man aktiv irgendwo gesucht hat. Und dazu kommt so eine gewisse Dummheit, also wenn das Wetter zum Beispiel stimmt, weil ich hatte da mal einen Sandsturm und sowas, dann ist bei mir immer so, von einem Sandsturm lasse ich mir gar nichts erzählen, so, ja? Und den Weg raus, und ich habe ein Gottvertrauen in meine Entscheidung. Das ist völlig irre. Ich komme nie an den Punkt, wo ich eine Entscheidung hinterfrage. Also wenn jetzt irgendwie eine Situation brenzlig oder gefährlich oder sonst was wird, ich bin eine Nacht als Geisel gehalten, festgehalten worden von der Polizei, die wollten mehr Geld haben, dass ich wieder raus darf, und haben auch gedroht mit Hui und gefährlich und allem. Und trotzdem war für mich ganz klar Entscheidung gefasst, was muss ich machen? Und dann ist es auch ganz klar, das ist die Lösung. Und da habe ich noch niemanden außer Jonas gefunden, der so tickt. Und das ist für mich schwer, Leuten zu erklären, warum ich mir, wenn die Polizei mich plötzlich festhält und irgendwo in so ein dunkles Gebäude reinsteckt und mir droht, dass es gefährlich ist, wenn ich versuche abzuhauen oder sowas, warum ich das überhaupt nicht belastend finde, sondern eigentlich spannend und eine Herausforderung, und so, schauen wir mal, was wir machen. Das können nicht so viele nachvollziehen. Und dementsprechend ist, glaube ich, meine ganze Wahrnehmung des Trips auch sehr, sehr anders, als ihn zum Beispiel auch in den ersten 10 Tagen der Bekannte von mir erlebt hat, der mitgefahren ist. Ich glaube, für den war viel schlimm und schwierig und so weiter. Und für mich ist da, also du dann in Mauretanien in diesen Zug reingehen und dann fährst du bei 0 Grad irgendwie frierend wie ein Schloss von 12 Stunden durch die Nacht, durch die Wüste auf dem Metallcontainerboden liegen, mit so Eisenstaub überall im Gesicht, alles ist schwarz, dein Essen ist sofort schwarz, du kuschelst mit irgendwelchen fremden Menschen und sowas, damit dir irgendwie mal warm ist und so. Und das sind die Momente, wo ich denke, was ist das denn für ein geiler Trip?
Ich finde das total faszinierend. Und ich habe eigentlich zwei Punkte, die ich, also einmal hat mir mal jemand aus der Schweiz gesagt, Philipp, du musst deine Probleme genießen, solange du sie hast. Also ein gutes Problem, wie ein Schweizer Lutschbonbon.
Ja.
Das kommt mir bei dir jetzt so vor, dass du in der Lage bist, Probleme zu genießen.
Ja.
Solange das da ist. Also es ist eine spezielle Form von Genuss, aber ich
sage... Aber es ist ja auf eine gewisse Art eben auch ein gesuchtes Problem. Also es ist jetzt nicht sowas wie, es kommt jetzt irgendwie ein Bergrutsch und macht mein Haus zu Hause weg, sondern mir ist ja schon klar, ich fahre ja bewusst wohin, wo ich will, dass ich nicht weiß, was passiert, aber bereit bin, mich auch auf alles einzustellen.
Ja, nur jetzt bei der Story kommt mir, also wenn, du warst ja nicht freiwillig mit denen, sondern irgendwo an dem Punkt, ja.
Ja.
So, und dann kommt ja, also und diese Konsequenz sozusagen auszubaden, finde ich schon extrem spannend und da auch diese, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du diese Fähigkeit nicht hast, dazu zu sagen, ich bin jetzt hier und so ist es und das muss ich jetzt annehmen, dass der Widerstand, der in dir dazu wachsen würde, die halt den klaren Gedanken verbauen kann,
genau,
um damit und der Stress, der dadurch entsteht durch so eine Situation, führt natürlich dazu, dass du halt den Stress auf den Stress und den Stress setzt und dann eigentlich damit rausgehst. Ja. Was kann dir in der heutigen, also was kann dir in deinem heutigen oberbayerischen Leben sozusagen dann noch an Stress? Was stresst dich denn dann noch wirklich?
Ja, wahrscheinlich stresst mich da der Alltag wesentlich mehr, wie das dann dauert, irgendwelche Termine sind und man die Finger da nicht vom Handy lässt und so weiter, als sowas da. Also wenn du mal dieses Ding da zum Beispiel nimmst, das war dann im Senegal, die nächsten 24 Stunden sind mit das Coolste, was ich jemals erlebt habe. Also das ist, habe ich gelernt, direkt in dem Moment, ich muss mich auf mein Gefühl verlassen. Das war, also ich bin in die Situation reingekommen, weil das einzige Mal auf dem ganzen Trip war, dass ich gedacht habe, irgendwie fühle ich mich hier jetzt draußen schlafen nicht wohl. Und dann war so eine Polizeistation mit einem großen Zaun und viele Gelände und dann habe ich gefragt, ob ich da schlafen darf. Und dann meinte sie, sie haben jemanden, mit dem ich mit kann. Und so, dann ging das Spiel los. Und das Ganze mit dem Mitkann war, der ist mit dem Auto vorgefahren, ich hinterher. Und noch während ich da durch diese dunkle Stadt gefahren bin, es hat sich falsch angefühlt. Ich habe überlegt, drehe ich einfach um und lasse das. Naja, gut. Nicht auf mein Gefühl gehört, durchgezogen. Und dann ging das da rein und dann war das Thema so, also wir wollen dein Geld. Nee, das ist nicht genug. Und die Geldautomaten sind eingeschlossen in der Bank. Also wir holen dich morgen früh um 8 ab. Dann machen die Banken auf und dann kannst du dich freikaufen. Und versuch gar nicht hier rauszukommen. Das ist eine gefährliche Gegend. War noch so der letzte Satz, den ich mitbekommen habe. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen dritten oder vierten 200 plus Kilometer Tag durch Afrika bei den Bedingungen unterwegs, hatte mich an dem Tag völlig verfahren und habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Und jetzt war es 22 Uhr, der Körper hat richtig angefangen zusammenzubrechen. Ich habe gespürt, wie das Fiebergefühl so langsam gekommen ist. Und trotzdem in diesem Moment, und die Leute sind gegangen, war klar, okay, ich habe keine Fahrradlichter mehr, die haben mir Kinder unterwegs geklaut. Ich bin nahe der heftigsten Trucking-Route zwischen Senegal und Gambia, also im Dunkeln fahren ist doof. Tageslicht 6 Uhr und damit ich das irgendwie hier raus schaffe, muss ich schlafen. Ohne Schlafen geht es nicht mehr. Körper ist schon zusammengebrochen. Und dann habe ich mein Rad vorbereitet und alles und bin ins Bett gegangen und obwohl wirklich die Temperatur war hoch, es hat sich wie Fieber und alles angefühlt, der Körper war eigentlich schon zusammengebrochen, war der Schlaf richtig gut in dieser Zone, weil der Kopf wusste, ich muss schlafen, um eine Chance zu haben, hier richtig gut rauszukommen. Ich hätte auch warten können, bis sie jetzt das Geld haben wollen. Das wäre wahrscheinlich die schlauere Variante gewesen, aber auch das geringere Abenteuer. Und dann habe ich morgens mit dem ersten Licht eine Metallstange gefunden und habe am Stahltor draußen, das war so ein Innenhof, einen großen Stahltor und Stacheldraht und sowas, das Schloss aufgehauen und habe gedacht, das ist wie so eine Explosion durch die ruhige Nacht gegangen. Dieses Braum, das ist so. Und dann raus und dann ist natürlich auch das Adrenalin durch den Körper. Das heißt, schon nichts drin. Und nach 5 Kilometern war der Tank dermaßen leer, weil viel zu schnell da rausgefahren. Und dann kamen die Gedanken von, fuck, die wissen ja auch, dass hier genau ein Weg rein und raus führt. Also wenn die wollen, wissen die genau, wo ich bin. Und ich bin mit dem Fahrrad, ich habe noch ungefähr 200 Milliliter Coca-Cola, ich habe keinen Cent mehr zur Verfügung. Die nächste Stadt ist 120 Kilometer weg und ich habe nur Gegenwind dahin. Und das war in 5 Kilometer Intervallen ein, ich schaffe das nicht, ich muss es aber schaffen. Du musst durchziehen. Wirklich in 5 Kilometer. Und dann bin ich 120 Kilometer in ungefähr 8 Stunden in diesen Gegenwind gefahren. Ohne aus einer Flasche Wasser und 2,5 Liter Cola zu haben, auf diesem Urnen schon völlig fertig sein. Und was dann gekommen ist, ist so unfassbar genial einfach. Ich konnte dann wieder Geld holen, weil da ein Geldautomat war, an die Tanke, Zucker rein und dann den Zucker satten lassen und dann eine halbe Stunde war, hey, wenn ich noch 20 Kilometer weiterfahre, dann bin ich raus aus dem Ort und in der Natur. Und dann hat es angefangen, grün zu werden. Ich dachte, boah, wenn ich jetzt noch 20 weiterfahre, dann bin ich richtig drin im Grün, zum ersten Mal auf diesem Trip. So, und dann war, ey, wenn ich jetzt noch 45 weiterfahre nach dem Punkt, dann bin ich an der Grenze nach Gambia rüber. Und dann war so, ey, wenn ich jetzt nochmal 20 fahre, dann bin ich an der Fähre und dann brauche ich nur noch 15 zum Abschluss meines Trips und muss morgen nicht mehr aufs Fahrrad. Und euch an diesem Tag, an dem ich gedacht habe, ich komme überhaupt nicht in diese Stadt, die 120 Kilometer weg ist, am Ende nur dadurch, dass der Kopf mitgespielt hat und der Tag sich positiv verändert hat, 250 Kilometer gemacht und bin mit dem größten Lächeln auf dem Gesicht und Pfeifen auf den Lippen am Ziel angekommen. Ja. Also das war eine unglaubliche Erfahrung, diese 24 Stunden zu, was der Kopf ausmacht, was Mindset ausmacht, was der Körper leisten kann, nachdem wir glauben, dass er leer ist und so weiter. Das war völlig irre.
Das klingt unfassbar gut. Gleichzeitig mit der Frage verbunden, wenn man so eine Intensität mal erleben durfte im Leben, wird man nicht zum Suchti, dass man das, also ich habe so einen kleinen Suchti in mir.
Okay.
Also suchst du jetzt nach Ähnlichem oder vergleichst du Sachen damit, mit der Sache, oder sagst, ey, das ist so crazy gewesen, kann ich nicht. Wo bewegst du dich da?
Naja, also der feine Unterschied ist jetzt erstmal, dass ich jetzt verheiratet bin. Das heißt, ein bisschen ein anderes Verantwortungsgefühl habe an der Stelle. Und auch gar nicht mehr so lange alleine weg sein will im Extrem, wo ich dann auch gar keinen Kontakt habe. Und dass es einfach Orte gibt, wo Anni, also meine Frau, sagt, nee, da muss ich jetzt wirklich nicht mit. 100%. Wenn ich nicht verheiratet wäre, dann hättest du mich schon längst. Also es gibt so Gebiete, wo ich denke, so, wow, Pakistan, Hammer und sowas. Würde mich wahnsinnig interessieren, solche Geschichten. Finde ich, muss ich in meiner Lebenssituation jetzt auch nicht mehr machen. Ich habe auch extrem viel Cooles erlebt und ich glaube, es kommt noch sehr, sehr viel Cooles. Und vor allem, was ich festgestellt habe, ist, ich kann das Ganze auch genießen, ohne dass es gefährlich ist. Ich habe tolle Trips in den letzten Jahren gemacht, immer im Sommer weg. Das eine war über die Rocky Mountains, die Erlebnisse da, auch einfach in Utah, Colorado, wo du halt wirklich Amerika noch hast und sowas. Wie einfach politische Gesinnung alles völlig wurscht ist. Du kommst mit dem Rad durch, wir hatten eine Route, es hat 23 Tage gedauert, bis wir den nächsten Radfahrer mal gesehen haben. Und wenn dann mal Menschen waren, jeder hilft, jeder ist nett, du bist draußen in der Natur und du beschäftigst dich wieder mit anderen Dingen. Bären und solche Sachen, vielleicht jetzt nicht, ist dein Leben Gefahr, aber so wieder das Unbekannte. Dieses Jahr geht es für 4,5 Wochen nach Peru in die Anden hoch. Ich glaube, ich bin noch nie so wenig wissend in einen Trip reingegangen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich mit der Höhe umgehe. Ich habe keine Ahnung, wie ich packen soll für die Nächte können minus 15 Grad werden und die Tage können 30 Grad werden und so weiter. All diese Geschichten. Und das reicht völlig aus, weil ich habe diesen einen Moment gehabt mit allem, wie cool das ist, wilde Sachen zu erleben und sowas. Ich habe einen Moment, den ich nie vergessen werde, auf dem Rad gehabt in Girona, wo ich im Sonnenuntergang von einer coolen Radausfahrt zurückgekommen bin. Ich habe so während dem Fahren auf so eine Reihe Bäume geguckt, wie die Sonne durchgeschienen hat. Ich habe in dem Moment den Wind einfach gefühlt irgendwo am Körper, diese letzte Wärme der Abendsonne, und habe angehalten und habe festgestellt, ich bin generell echt ein glücklicher Mensch und sowas, aber es gibt nichts, was für mich das Gefühl vergleicht, draußen in der Natur einfach auf dem Rad zu sein. Und da ist es tatsächlich relativ egal, ob es jetzt ganz exotisch ist oder nicht. Ich habe das in Karwendel genauso gehabt. Hauptsache, ich bin weg von anderen. Das ja. Macht einen großen Unterschied. Für mich erleben. Also gerne mit Anni, auch gerne mit jemandem dabei, aber ohne Tourismus außenrum. Ja. Ohne, ich brauche nicht innerhalb von 3 Stunden sofort wieder Zugriff auf Menschen und sowas, sondern schon dieses einfach nur Natur wahrnehmen, für sich unterwegs sein.
Ich glaube, du brauchst die beiden Gegenpole. Einmal das volle Bad da drin, ja, und dann diese Ruhe. Total faszinierende Seite und auch eine Art, den Sport zu leben. Und ich finde das tatsächlich, mich fasziniert das. Ich finde es jetzt auch diese Sache, mit die du mit Pakistan sagst. Ich habe Bekannte, der nicht gerne fliegt und ins Himalaya wollte. Der hat das mit einem LKW gemacht.
No way.
Von hier einfach.
No.
Und das ist ja auch einfach von der Route her. Also wenn du da mal mit dem Finger auf der Landkarte das machst.
Sauber.
Auch das ist einfach ganz stark, finde ich. Und ja, kann ich gut nachvollziehen, dass du sowas machen möchtest. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, es ist halt einfach gerade auch politisch gerade nicht ganz einfach durch diese Länder hindurch. Und auf der anderen Seite Menschen, die da waren, sagen, es ist doch nicht so wild.
Ja, also sehe ich auch so. Ich höre das immer wieder. Aber das Schöne an Wenn mich jemand fragen würde, was das Beste daran ist, ich zu sein, ist es, glaube ich, dass ich schon mein Leben lang die Einstellung hatte, ich habe keine Angst, was zu verpassen. Ich kann nahezu jede Situation genießen. Deswegen auch, ich habe der Ort hier ist jetzt der 19. Ort, wo ich in meinem Leben lebe. Und ich kann nicht sagen, was mein Favorit war, weil wenn ich mich entschieden habe, dahin zu gehen, dann sorge ich schon dafür, dass mein Kopf das schön findet. Und so funktioniere ich halt. Und dementsprechend, ob Pakistan mal was wird oder nicht, ist völlig wurscht. Also sonst wird halt was anderes sehr cooles was.
Du hast vorhin den Jonas Deichmann erwähnt, um nochmal eine kleine andere Facette reinzubringen. Diese Art des Sporttreibens, ja. Ich meine, Jonas hat mit diesen Langdistanzen, das ist wirklich extrem oder total beeindruckend. Natürlich irgendwie unter Laborbedingungen, nicht irgendwie in Afrika Sport treiben. Das ist ja mehr Sport fürs Gehirn als Sport für den Körper häufig, oder?
Ja, klar. Also macht wenn ich jetzt mal zum Beispiel, ich glaube, was das perfekt beschreibt, ist einfach dieses, du musst dir ja nur die Ernährung angucken, die er zum Beispiel hatte, während er dann bei seinem America Twice auf dem Weg zurück beim Laufen hatte. Jetzt klingt das erstmal viel und ich möchte das auch nicht machen. Mein Körper würde das nicht mitmachen beim Laufen, aber jeden Tag 50 Kilometer laufen. Aber wenn du halt die 50 Kilometer auf einen Tag aufteilst, dann machst du halt, also hast du eine Last auf Kopf, auf Muskulatur und allem, aber zum Beispiel vom Magen und von der Ernährung. Du kannst halt anhalten und Burritos essen und eine Stunde verdauen und dann weitermachen. Also ja, also Kopf spielt dann eine noch wesentlich größere, du brauchst einen robusten Körper. Ja. Es ist beeindruckend, wie wenig verletzungsanfällig der ist, aber du musst halt einfach ein Mindset haben.
Der Kerl ist auch jünger als wir beide.
Der ist jünger als wir beide. Jonas, ich weiß, du hörst das, siehst dafür aber auch abgenutzt aus als wir zwei. Du brauchst einen besonderen Mindset für, und den habe ich noch nie irgendwo so gesehen wie bei ihm, weil selbst in der Vorbereitung für dieses Projekt in Rot mit den 120 Langdistanzen, da weißt du, wie das im Triathlon ist, ne? Das ist Scheuklappen und dann aber Fokus und nach Protokoll und sowas. Und dann war der bei uns in Girona unten und nach Tag 1, weil Anni irgendwie erst von einer Verletzung wiedergekommen ist, wollte sie nicht mehr mit Rad fahren, damit er nicht immer an den Anstiegen warten muss. Und dann kommt er an die Tür und sagt, wo sind Anni? Sagt, ja, die will nicht irgendwie, weil zu langsam macht sie, nö, dann warte ich lieber oben. Aber das ist total nett mit der. Also das so müssen wir jetzt auch nicht tun und sowas. Und dann fährt er halt seinen Anstieg hoch und dann wartet da oben und alles ist gut. Und also so halt so, eigentlich so anti. Der ist vor Rot angekommen und sagt zu mir, du Tim, ich hatte da so eine Marke angeschrieben, die wir zusammenarbeiten wollen. Die machen irgendwie so Hosen oder sowas, die man mit Luft ausblasen kann, so Massage oder sowas. Hast du von sowas schon mal gehört? Naja, hat ja jeder Triathlet. Aber so ist halt das Mindset. Und mit diesem Mindset macht er diese Abenteuer und erlebt die Welt. Und ich glaube, deswegen funktioniert das halt auch.
Es kann ja nichts schief gehen in dem Fall.
Es kann nichts schief gehen. Das ist das Ding. Aber es ist tatsächlich, der hat das halt auch. Wenn du dir anschaust, dieser Triathlon um die Welt, das ist ja diese Zeitverzögerung hinten raus, ist brutal. Da hätten die meisten aufgegeben, weil was passiert ist, dass er durch diese Zeitverzögerung mit nach Russland rein und allem nicht mehr im sibirischen Winter gefahren ist, auf den du nicht einstellen kannst. Der ist arschkalt, aber trocken, sondern in die Zeit, wo die Straßen tagsüber geschmolzen sind. Das heißt, für komplett durch Sibirien fahren hat der keine trockene Kleidung gemacht. Dem ist nachts die Klamotte am Körper zusammengefroren und dann muss der morgens aufstehen und der Kopf wusste, ich muss meine Routine abarbeiten, so schön es wäre jetzt liegen zu bleiben, es funktioniert einfach nicht. So, und dann, wenn du die Bilder siehst, auch, dann fährt er da durch diesen Schnee, Matsch und alles spritzt und alles ist nass und alles ist toll.
Ich glaube, das ist tatsächlich, also das, was du jetzt hier dazu erklärst, ist, glaube ich, wirklich eine Werbung für diese Ultrasachen, ja, weil ich weiß nicht, ob es überhaupt erlebbar ist, während innerhalb eines Wettkampfes oder es so ein selbstgestecktes Ziel sein muss, einfach Ausgang offen.
Wenn ich da, weil ich kann das aus eigener Erfahrung dir ganz klar sagen, also es gibt Typen, die können nur Wettkämpfe, mega, müssen sie machen, einen nach dem anderen, Tour de White und so weiter, die ganzen Ultrawettkämpfe. Und für mich, ich möchte zwischendurch mal wieder sowas, noch so ein paar, so ein 800er oder sowas, was du mit einer Nacht irgendwie mal durchfahren machen kannst. Völlig okay. Alles andere ist für mich ein Haken dran. Ich bin nach diesem, ein paar Jahre nach diesem Marokko- oder Afrika-Trip nach Marokko zurück und wollte ein 2200 Kilometer Rennen durch Marokko machen und habe das einfach nach 1200 Kilometern abgebrochen, weil ich gesagt habe, es ist völlig irre, wie das nicht mit dem übereinstimmt, was ich in meinem eigenen Trip als Erlebnis habe, weil ich immer einer gewonnenen Sekunde hinterherjage, anstatt zu erleben. Du musst dir vorstellen, wir sind im Gebirge ins Gewitter gekommen, das Weiterfahren verboten war und so weiter. Die Pässe war alles Bergrutsche runter, es war kein Durch mehr und wir sind von so einer Hirtenfamilie aufgenommen worden. Und dann gab es was zu essen, so Brot mit Honig und allem. Und wir dachten so, oh, ordentlich rein, dann ab ins Bett, weil morgen geht's Rennen weiter. Und dann kommen die hinten und nehmen die Teller weg und sagen so, ja, Essen dauert noch eine Stunde, die Frauen kochen noch. Das war nur die Vorspeise. Dann haben die da oben am Berg abends um 23 Uhr alles frisch in der Küche für uns gekocht und sowas. Und wir so, ja, ist total lieb, aber wenn es noch nicht zu spät ist, das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir müssen echt schlafen, dann morgen rennen und so. Und dann guckst du am nächsten Tag drauf zurück und denkst dir, sag mal, wie bescheuert bin ich eigentlich? Das ist einfach kein Rennen wert in irgendeiner Form. Von daher, also das, was du angefangen hast, voll. Du kannst das im Rennen überhaupt nicht so mitnehmen. Das Wichtigste an diesem ganzen Ding, außer dich kennenzulernen, ist ja unerwartete Connections mit Menschen, die du aufbaust. Wo du denkst, wie irre ist das denn? Und das verpasst du einfach. Eine Hirtenfamilie, die dich da rettet. In Amerika über die Grenze am Berg oben fahren, von Utah nach Colorado, und plötzlich stehen da zwei alte Omis oben in so einem 1970er Wohnwagen mit einem Pickup-Truck, die eine 75, die andere 80, und schleppen Baumstämme auf diesen Pickup-Truck. Sagt sie, es wird bis heute keine Heizung im Haus angelegt und sowas. Und morgens steht die dann vor dem Zelt und sagt so als wäre es abgesprochen, so Frühstück ist fertig, ihr könnt rüberkommen, wenn ihr soweit seid und all solche Erlebnisse. Und du denkst, what? Ja, und das verpasst du halt. Also du musst dir überlegen, zum Ende des Trips ist jemand, den wir unterwegs kennengelernt haben, bei dem wir Nacht übernachtet haben, 6 Stunden mit einem Pickup-Truck nach Boulder gefahren, weil er wusste, wir mussten von Boulder noch nach Denver rüber. Und er hat gesagt, ey, Denver mit dem Fahrrad, also da hat er kein gutes Gefühl. Das ist mit dem Verkehr und allem. Er ist ja 6 Stunden nach Boulder gefahren, hat darauf bestanden, uns mit einem Pickup-Truck nach Denver zu fahren, um dann 6 Stunden wieder nach Hause zu fahren. Ja, und wir reden also von Boulder, Denver sind, was sind das? 60 Kilometer? So, du sagst so, erlebst du halt niemals in einem Rennen sowas. Und das sind die Geschichten, wo ich einfach denke, wo ich hoffe, dass ich mit demselben Strahlen da sitze und das irgendwann meinen Enkelkindern erzähle, wie ich es dir jetzt noch erzähle.
Es ist so schön plastisch, was du erzählst. Und ich glaube, es ist auch eine Dimension von Sport, die ganz häufig verloren geht, wenn man nur in diesem Performance-Gedanken ist. Ja? Und genau diese Erlebensdimension, sich eben nicht das Fühlen abzugewöhnen, sondern genau dieses Fühlen, das ist spannend, das Wettkampffühlen verbauen kann und auf der anderen Seite Top-Wettkämpfer in meinen Augen genau ganz besonders gut fühlen, um diese Performance bringen zu können. Also diese Facetten so rauszuarbeiten, es ist unheimlich wertvoll, dass du das so offen preisgibst, was du da erlebst und ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke dir.
Ich würde gerne noch einen Schwenk wagen. Das ganze Thema nochmal aus deiner Profession mit dem Moderieren davon. Du moderierst so unterschiedliche Events, ja, davon. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich glaube, dass du ganz viel auch dieser Kraft, die ins Moderieren hineinbringst, aus diesen ganz anderen herausziehst, um da auch einfach frei zu denken, um das zu machen und da wieder Menschen durchzubegleiten. Wenn du jetzt dein Moderieren anschaust, wohin entwickelst du dich? Wir waren in Hamburg und da war nur noch der Halli, ja, da war kein Till mehr. Was passiert denn jetzt mit dem Till, den alle von Ironman kennen? Jetzt macht er Hyrux, Mountainbiken.
Schau mal.
Ja, aber der hat doch Dinge im Kopf, die er vorantreibt oder ja, irgendwelchen Träumen nachläuft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Grund ist, also ich glaube, der eine oder andere hat es mitbekommen, dass ich gesagt habe, für mich wird vielleicht ab und zu mal, wenn Notfall ist, als Ersatz einspringen bei Ironman, aber eigentlich habe ich gesagt, mit Ironman, ich habe das 16 Jahre gemacht und irgendwann muss eine neue Herausforderung irgendwie her. Und so viele Veränderungen hat es dann ja auch in dem Sport nicht und sowas. Also mein Job verändert sich halt nicht mehr so sehr. Und selbst die Leute, die man trifft, nicht so sehr. Und deswegen war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche was Neues. Ich hätte niemals am Anfang der Moderation im Triathlon gedacht, dass ich so lange halte, dass mir irgendjemand so lange zuhören würde. Ja, also wenn ich sagen, boah, bitte stell da mal jemand anders hin, jetzt reicht's auch langsam.
Würdest du fürs Öffentlich-Rechtliche Hawaii mal moderieren?
Ja, klar.
Das finde ich auch cool.
Ja, also dieser ganze Bereich Kommentar und so weiter ist ja auch ohnehin das, was ich jetzt mehr und mehr ausbaue, was mehr wird, sei es mit Eurosport. High Rocks machen mittlerweile ja relativ gute Live-Produktionen und sowas und das wird extrem ausgebaut aufs nächste Jahr. Also das ist was, wo ich auch sehr viel mehr hinpushe momentan, definitiv. Und ich glaube auch, das auch in öffentlichen Sendern so manchmal so ein bisschen frischer Wind jetzt auch gar nicht so schlimm wäre mit reinzubringen.
Sie haben ja auch immer mehr auch so Streaming-Angebote genau. Und ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass du da jetzt eine Qualität mit reingebracht hast. Ich sag mal, das beschwingter, bunter, leichter, aber auch eben mit dieser Detailversessenheit zu moderieren.
Das ist was passiert. Und das andere ist tatsächlich, ich genieße das manchmal sehr, sehr auf der Bühne auch so oldschool im Anzug dazustehen und mal Sachen zu machen, für die man noch richtig Hausaufgaben machen muss. Das heißt, ich mache momentan wieder vermehrt einfach so Sachen wie irgendwelche Tech-Events auf der Bühne und so weiter. Ich mag wahnsinnig gerne Podiumsdiskussionen, wo man so ein bisschen leiten kann und solche Geschichten. Und da entwickelt sich sehr viel mehr hin. Aber Sport wird immer ein Teil sein, weil, ja gut, ich mache halt auch ganz, ganz viel Sport. Und es ist natürlich einfach so die Menschen, die du da kennenlernst und sowas, das macht einfach Lust. Deswegen mache ich ja auch sowas wie Erding noch, mache ich sowas wie Rot noch. Wenn Ungerman mal keine Zeit hat, rüberzukommen aus Australien, dann werde ich auch wieder mit Hadi zurück ins Allgäu gehen, wo ich jahrelang war. Hamburg Triathlon mache ich noch weiter und
gutes jetzt, Gemisch. Genau, wenn du jetzt den Triathlon rausgekickelt hast, also das Mountainbiken High Rocks, welche Sportart gibt es noch, die dich richtig anficht?
Was ich total faszinierend finde, was viel Spaß macht und das nicht erst jetzt seit dem Paris-Wochenende, ist Tennis. Tatsächlich eine Geschichte. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, auch wenn das kompletter Kontrast zu Mountainbiken und sowas ist, dass wir in Deutschland endlich mal wieder einen Golfaufschwung haben. Ich würde wahnsinnig gerne Golf machen. Brenne ich total für, aber ist tatsächlich auch so.
Du hast noch viel Zeit zum Reden zwischendrin.
Ja, eben. Das ist total. Aber auch da, das ist halt wieder, ich mag halt auch so Sportarten, die technisch sind und so weiter. Aber generell eigentlich macht jede neue Sportart total Spaß, weil man sich wieder einarbeiten muss. Also ich hatte ja zwischendurch irgendwie Surf World Cup und solche Geschichten noch mit drin, was total Spaß gemacht hat. Ich habe mein Sport original eigentlich mal neben dem Triathlon mit Traillaufen angefangen und sowas. Und daraus ist dann damals mit Gore-Tex Bergsport geworden. Und das sind eben diese Sachen. Also ich bin da gar nicht so festgefahren, welche Sportart noch, sondern dieses eigentlich gerne neue Sachen, weil es immer eine Ausrede ist, sich auch nochmal neu herauszufordern. Also als Gore-Tex gesagt hast, du neben Traillaufen machst du mal Bergsport, wir nehmen mal beim Warenhaus Pressetour. Also ich gesagt, ja, keine Ahnung, was machen wir denn da? Und dann gehst du mal an Berg mit einem Lovatsch und einem Lama und dann wirst du einen Berg lernen. So, und das ist natürlich genial.
Mega geil. Ich bin gespannt, wo das hinführt.
Ich auch sehr.
Ich danke dir von Herzen, dass du so intensive Einblicke gegeben hast. Die Stunde ist verflogen.
Ja, danke, dass du hier bist.
Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso gefallen wie mir. Wirklich ganz herzlichen Dank dafür, für diese intensiven Einblicke und viel Spaß beim Hören euch allen.
Von mir auch. Danke euch.